Lyras Tod, der alle bis hierher geführt hatte, verbeugte sich, trat in den Nebel und verschwand, ehe sie ihn fragen konnte, was nun zu tun sei.
»Hört mal«, sagte Will.
Vom unsichtbaren Wasser drang ein leises Geräusch heran, ein Knarren von Holz und ein regelmäßiges Klatschen. Will legte die Hand an die Messerscheide an seinem Gürtel und wagte sich vorsichtig über die modrigen Bretter voran, dicht gefolgt von Lyra. Die Libellen saßen auf den angefaulten Pfählen wie Wächterfiguren auf einem Wappen. Dann standen die Kinder am Ende des Stegs, schauten mit großen Augen in den Nebel und wischten sich immer wieder die Tröpfchen von den Wimpern. Das leise Knarren und Klatschen, langsam kam es immer näher.
»Gehen wir nicht«, flüsterte Pantalaimon.
»Wir müssen aber«,
flüsterte Lyra zurück. Sie schaute Will an. Sein hartes, grimmig entschlossenes Gesicht sagte ihr, dass er nicht zurückschrecken würde. Die Gallivespier, Thialis auf Wills Schulter, Salmakia auf ihrer, wirkten ruhig und aufmerksam. An den Flügeln der Libellen hingen Flüssigkeitströpfchen wie an Spinnweben, und die Insekten schlugen regelmäßig ihre Flügel, weil, so dachte Lyra, die Tröpfchen die Flügel beschweren mussten. Sie hoffte, dass es für die Libellen Futter im Land der Toten geben würde. Und dann tauchte plötzlich ein Boot auf. Es war ein alter, klappriger und modriger Kahn, und die Gestalt darin erschien über alle Vorstellung alt. Sie trug eine Kutte aus Sackleinen, die um die Hüften mit einem Strick zusammengebunden war. Krumm und gebeugt saß der Alte im Boot, hielt mit knochigen Händen die Rudergriffe und schaute aus feuchten, kalten Augen, die tief in den Falten grauer Haut lagen. Dann ließ der Mann ein Ruder los und griff mit krummer Hand nach dem Eisenring am Pfahl des Anlegestegs. Mit der anderen Hand bewegte er das Ruder so, dass das Boot längs zum Steg anlegte. Alles vollzog sich, ohne dass ein Wort gesprochen wurde. Will stieg als erster ein, dann trat Lyra vor. Doch der Fährmann hob abweisend die Hand.
»Der nicht«, sagte er barsch.
»Wer?«
»Der nicht«.
Der Alte zeigte mit einem gelblichen Finger auf Pantalaimon, dessen rotbraune Wieselgestalt sogleich hermelinweiß wurde.
»Aber er gehört zu mir«, protestierte Lyra.
»Wenn du mitkommen willst, muss der hierbleiben.«
»Aber das geht nicht, wir würden sterben.«
»Ist es nicht genau das, was du willst?«
Da wurde Lyra zum ersten Mal bewusst, was sie eigentlich tat. Und welch bittere Konsequenzen das mit sich brachte. Sie stand entgeistert und zitternd da und drückte ihren geliebten Dämon so fest an sich, dass er vor Schmerz wimmerte.
»Aber die anderen«, sagte Lyra hilflos und hielt dann inne.
Es war nicht fair, darauf zu verweisen, dass die anderen drei sich von nichts zu trennen brauchten. Will beobachtete sie mit einiger Beklemmung. Da stand sie und blickte sich um, sah den See, die Anlegestelle, den Pfad, die schlammigen Pfützen, die kahlen, abgestorbenen Sträucher. Und hier sollte sie ihren Pantalaimon allein zurücklassen? Wie hätte er ohne sie leben können? Der Dämon bipperte in ihrem Hemd und presste sich auf der Suche nach Wärme gegen ihre nackte Haut. Nein, unmöglich. Niemals.
»Der muss hier bleiben, wenn du mitkommen willst«, wiederholte der Fährmann.
Lady Salmakia gab ihrer Libelle die Sporen, und sogleich hob das Insekt von Lyras Schulter ab und flog auf den Dollbord des Ruderbootes, wo sich kurz darauf auch Thialis einfand. Die Gallivespier redeten mit dem Fährmann. Lyra beobachtete sie wie eine Verurteilte, die eine Unruhe hinten im Gerichtssaal bemerkt und hofft, ein Bote bringe die Nachricht von ihrer Begnadigung. Der Fährmann neigte sich vor und lauschte, schüttelte aber dann den Kopf.
»Nein! Wenn sie mitkommt, bleibt der hier!«
»Das ist ungerecht«, sagte Will. »Wir müssen keinen Teil von uns selbst zurücklassen. Warum also Lyra?«
»Oh, aber das tut ihr auch«, sagte der Fährmann. »Lyras Unglück besteht darin, dass sie ein lebendiges Wesen zurücklassen muss, mit dem sie sprechen kann. Ihr hingegen werdet den Verlust erst bemerken, wenn ihr auf dem Wasser seid, und dann ist es zu spät. Ihr alle müsst etwas von euch zurücklassen. Für solche wie ihn gibt es keine Überfahrt ins Land der Toten.
Nein, dachte Lyra, und Pantalaimon dachte wie sie. Wir sind nicht nach Bolvanga gegangen, um uns jetzt trennen zu lassen. Und überhaupt, wie sollten wir uns jemals wiederfinden? Wieder wanderte ihr Blick am öden Ufer entlang, das so düster und mit Krankheit verpestet vor ihnen lag. Da dachte sie an ihren lieben Pantalaimon, wie er allein hier auf sie wartete, wie ihr Herzensfreund sie langsam im Nebel verschwinden sah, und sie brach in Tränen aus. Ihre Schluchzer verhallten ohne Echo, denn der Nebel verschluckte sie, aber alle Wesen, die die Tümpel, Pfützen und modrigen Baumstümpfe dieses trostlosen Landstrichs bewohnten, hörten ihre Verzweiflung und duckten sich erschrocken über so viel Leidenschaft näher an die Erde. »Lassen Sie ihn doch mitkommen«, flehte Will ganz verzweifelt über Lyras Qual.